die vollkommene Ablehnung von Nachhaltigkeit wird halt immer wieder widerlegt durch irgendwelche Klimakatastrophen, also die im Moment da sind. Das heißt, wir können das Thema überhaupt nicht vom Tisch wischen. Und man kann auch nicht sagen, ja, wir dürfen da jetzt nichts machen, sondern wir müssen was machen. Und die Frage ist halt, was machen wir?
Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute bin ich nicht alleine. Bei mir ist Henning Jünke von Schüco. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit und warum Schüco und speziell Henning dafür der ideale Gesprächspartner ist. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Erstmal herzlich willkommen, Henning. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich drauf.
Ja, du hast mir schon gesagt, du warst ja sogar so fleißig und hast schon irgendwie die eine oder andere Folge mal ein bisschen reingehört. Dann dürft es dich nicht überraschen, dass wir mit 6 Fragen immer anfangen, die mit dem eigentlichen Thema typischerweise gar nichts zu tun haben, sondern die dazu dienen, dich ein bisschen kennenzulernen. So, dann wollen wir mal gucken, wie intensiv du reingehört hast und wie viel dich davon jetzt noch überrascht.
Ja, schauen wir mal.
Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Geboren in Wiedenbrück und aufgewachsen in Herzebrock. Also ich bin gebürtiger Ostwestfale und habe da eigentlich meine Jugend auch verbracht.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
Bei mir ist es andersrum. Ich habe erst studiert und dann eine Ausbildung gemacht. Ich bin Master of Communication and Advertising, komme aus der Kommunikation und habe hinten drauf nochmal eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht.
Tatsächlich nicht ganz so gewöhnlich, ne? Also ganz oft läuft es ja tatsächlich andersrum.
Ja. Nee, mein Lebenslauf ist relativ durcheinander. Es gab nie einen 5-Jahres-Plan oder 10-Jahres-Plan, was auch immer, sondern ich bin meinem Herzen gefolgt.
Das kann ja auch sehr, sehr gut sein. So, heute bin ich beruflich.
Ich bin heute Head of Sustainability bei Schüco, beziehungsweise auf Deutsch Leiter Nachhaltigkeit.
Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal.
Da ich persönlich total gerne schwimmen gehe, finde ich, sollte jeder Bielefelder auf jeden Fall mal im Naturbad Brackwede gewesen sein, natürlich im Sommer bei gutem Wetter. Für mich eins der schönsten Freibäder Deutschlands. Also das, da bin ich ganz begeistert. Manchmal ein bisschen zu voll leider, dann weiche ich auch auf andere aus, aber das ist wirklich schön.
Kann ich nur zustimmen. Das ist in der Tat super, dass wir das hier in der Nähe haben. So, mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
Ja, also da es Bielefeld ist, habe ich wirklich lange an der Stelle nachgedacht, weil ich ja in der Tat, was du sagtest, das auch schon gehört habe. Und für mich ist aber Maja Göpel, wäre total spannend, mit der mal essen zu gehen. Also eine Wissenschaftlerin, falls der Name niemandem was sagt oder manche noch nicht, Wissenschaftlerin und Politökonomin, wie sie selber von sich sagt. Und ich habe die ganze Zeit von ihr ein Buch hier liegen über Nachhaltigkeit, was ich noch nicht lesen konnte. Das will ich unbedingt machen. Und ganz ehrlich, ich würde viel lieber mit ihr persönlich mal sprechen und mich über Nachhaltigkeitsthemen austauschen und das gerade auch aus wissenschaftlicher Sicht.
Und die lebt und arbeitet hier, oder?
In Berlin, glaube ich, so viel wie ich weiß. Also nicht mehr hier ansässig. Weiß ich aber auch nicht genau. Also da kann ich nur mutmaßen.
Hoffen wir, dass ihr die Folge hört oder wir geben ihr vielleicht mal einen Stups.
Sehr, sehr gerne, ja.
Dass da ein Abendessen erwünscht ist.
Und gerne auch Mittagessen, ist auch kein Problem.
Okay. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich?
Da ein Tag, sag ich mal, zu kurz ist, um die Innenstadt noch fahrradfreundlicher und fußgängerfreundlicher zu machen und daran im Moment ja auch gearbeitet wird. Was mir wichtig wäre, wäre das Thema Kinder und Schulen. Also ich glaube, ich würde mir einen LKW vollpacken mit Luftfiltern, der Winter kommt. Und man weiß in den Schulen ehrlich gesagt nicht, wie das dann auch wegen Corona jetzt sein sollte. Und ich würde in jedem Klassenzimmer Luftfilter aufstellen. Und ich finde, dass da ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig getan wurde in der Vergangenheit. Und das wäre aus meiner Sicht ein großes Anliegen.
Sehr schön. Guter Appell, den ich nur unterstützen kann. Gut, da haben wir dich jetzt schon mal ein bisschen kennengelernt, Henning. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, wie das mit deiner Rolle im Unternehmen wohl so ist. Und ich habe irgendwie gedacht, wahrscheinlich gibt's gerade gar nicht so viel coolere Aufgaben, als im Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich zu sein. Also ich finde es erstmal also für mich ist zum Beispiel auch so ein Herzensthema, wo wir auch privat viel drauf achten. Dann ist es ja gerade ja auch super präsent. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, aber das bezieht sich jetzt wirklich nur auf private Erfahrungen, dass es vielleicht auch nicht immer ganz so leicht ist und nicht alle so gleich denken, wie man vielleicht denken mag oder annehmen mag. Da würde mich interessieren, wie ist deine Stelle so aufgesetzt und wie oft eckst du so vielleicht auch an durch die unterschiedlichen Interessen, die es ja vermutlich auch gibt?
Also es ist total vielfältig, um es mal so zu sagen. Es ist so, dass auf der einen Seite wir heute eine andere Situation haben als noch vor 2 Jahren. Das Thema Nachhaltigkeit ist durch, eigentlich bei jedem. Jeder weiß, man muss was machen, man muss irgendwo anfassen. Die Frage ist noch, wo muss man was machen und wie sollte sich das eigentlich im Endeffekt gestalten? Und die Diskussionen, die auch ich im Unternehmen geführt habe, die sind heutzutage deutlich andere, als ich sie noch vor ein paar Jahren geführt habe. Und da ist ein großes Verständnis da. Ja, klar, ich finde es auch total spannend, dafür für dieses Thema zu arbeiten oder auch ein Unternehmen nach vorne zu bringen in Sachen Nachhaltigkeit. Und ja, wir haben aber auch auf der anderen Seite, genauso wie du es beschrieben hast, gibt es da auch Probleme einfach, beziehungsweise Nachhaltigkeit ist Transformation. Transformation ist Veränderung und Veränderung macht natürlich auch erstmal Angst und Veränderung bedeutet natürlich auch, dass ich in der Denkweise auch was machen muss und auch im Handeln auch was tun muss. Und das passiert nicht sofort bei jedem und ganz ehrlich auch nicht bei mir. Also kein Mensch ist im Endeffekt so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und bleibt gerne in den alten Mustern, kennt die, ist da auch sicher unterwegs und jetzt kommt vielleicht jemand oder eine Abteilung, bei uns ist es jetzt ein Bereich in der Tat, daher und sagt, ey, jetzt müsst ihr aber mal anders denken. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen, vielleicht müssen wir da mal anders rangehen. Das ist natürlich, das stört. Das stört im normalen Ablauf. Aber es ist so, dass zum einen bei Schüco sehr, sehr viele Leute auch sind, die selber von sich sagen, oh toll, dass es jetzt, oder nicht jetzt, auch schon seit Jahren, dass man das auch verändern kann und auch vorwärts bringen kann, dass das auf fruchtbaren Boden fällt. Und auf der anderen Seite ist es halt dann halt auch so, dass es das Unternehmen auch in eine positive Richtung bringt. So. Und das merkt man dann auch. Also es ist bei uns in der Tat nicht mehr die Frage, ob irgendwas verändert werden muss, sondern nur noch die Frage, wie es verändert werden muss. Und ich glaube, das ist mittlerweile, gerade wenn ich die Bundestagswahlen, die Diskussionen da auch anschaue, ein gesellschaftlicher Konsens. Also das ist so ein bisschen, ich höre Unterschiede, ich verlasse manchmal auch ganz bewusst meine Filterblase, um so aus dem nur Nachhaltigkeitsgesichtspunkten mal rauszugehen und auch andere Argumente einfach zu hören, die auch in der Tat gut sind. Die vollkommene Ablehnung von Nachhaltigkeit wird halt immer wieder widerlegt durch irgendwelche Klimakatastrophen, also die im Moment da sind. Das heißt, wir können das Thema überhaupt nicht vom Tisch wischen und man kann auch nicht sagen, ja, wir dürfen da jetzt nichts machen, sondern wir müssen was machen und die Frage ist halt, was machen wir?
Und was hat Schüco dazu bewogen und ja schon seit längerer Zeit, also ich habe euch da zumindest hier regional als Vorreiter immer wahrgenommen, was hat euch dazu bewogen, so früh da einzusteigen?
Es ist so, dass also Schüco hat sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, schon lange bevor ich da war. Ich bin 2012 zu Schüco gekommen und es gab damals bei Schüco 3 Sparten. Das war einmal Metallbau, also wir machen Fenstertüren, Fassaden, für den, der es an der Stelle nicht weiß. Und damals gab es eine 3. Sparte, also Fenstertüren, Fassaden im Bereich Metallbau, im Bereich Kunststoff. 2 Sparten sind das dann. Und die 3. Sparte war damals Solar. Und diese Sparte beschäftigt sich natürlich dann mit erneuerbaren Energien und mit Techniken, ich sag mal, regenerativ Energie auch zu gewinnen. Das war auch der Grund, warum ich damals zu Schüco gekommen bin. Ich kam von, habe in einer Ökostromgenossenschaft in Hamburg 7,5 Jahre gearbeitet bei Greenpeace Energy und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Brücke dahin, warum bin ich jetzt bei Fenstertüren, Fassaden, weil es gibt den Bereich Solar in dem Sinne nicht mehr, der wurde übergeben an Fissmann, das war für Schüco auch ganz wichtig, damit die Kunden, die es ja gibt, von Schüco auch noch weiter betreut werden konnten. Andere Unternehmen haben komplett dicht gemacht zum damaligen Zeitpunkt, 2014 war das. Und dann ist die Frage, wie macht man eigentlich ein Unternehmen, was nicht mehr dieses Produktportfolio hat, wie macht man das eigentlich nachhaltig? Und da haben gerade mein Vorgesetzter, der Thomas Lauritzen oder aber auch Andreas Engelhardt als CEO und auch der Vorgänger von mir, Es gab einen Leiter Nachhaltigkeit, der war allerdings relativ alleine auch unterwegs. Das Thema wurde also schon früh auch erkannt. Die haben Pionierarbeit geleistet und haben das ganze Thema nach vorne gebracht. Und das ist auch intrinsisch motiviert, ganz klar.
Kannst du so ein bisschen einen Einblick geben, so in deinen Alltag? Also in der Vorbereitung bin ich doch so auf die eine oder andere Richtlinie, auch auf EU-Ebene gestoßen. Wie bürokratisch ist es vielleicht auch oder wie viel Gestaltungsspielraum hast du? Das fände ich spannend, wenn du ein bisschen was erzählst.
Ja, also die Gesetzgebung, die ist schon da, auch für Sachen Nachhaltigkeit. Die kommt noch viel, viel stärker aus dem EU Green Deal, Renovation Wave, alles, was da rauskommt. Andere Länder sind regulatorisch da schon viel, viel weiter. Und das ist auch notwendig. Also das, was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist immer der Vorwurf, ja, man sollte die Wirtschaft machen lassen ganz alleine. Nein, wir brauchen Vorgaben aus der Wirtschaft, aus der Politik auch. Wir brauchen Regularien, dass etwas nach vorne geht, weil sonst ist der Markt auch nicht fair. Sonst machen manche was, haben höhere Kosten und das muss man schauen, dass das auch reguliert wird. Also dieses reine, der Markt regelt das schon, macht relativ wenig Sinn. Es ist so, dass wir, also kein Tag ist wie der andere, ne? Also du hast auf der einen Seite natürlich mit diesen Themen zu tun, gerade im Baubereich, mit Baurecht und Anfragen halt auch, Vorgaben, die dann auch kommen, die du einhalten musst, das ist das eine. Aber unser Bereich beschäftigt sich viel stärker damit, Themen zu verändern, nach vorne zu bringen, Trends zu erkennen und dann zum Beispiel auch das umzusetzen hinterher auf Produktebene. Also wenn es um Kreislaufwirtschaft geht, Cradle to Cradle, von der Wiege bis zur Wiege Produkte zu entwickeln, die man am Anfang so baut, dass sie am Ende auch wieder zu 100% recycelt werden können. Das sind Themen, die wir bei uns voranbringen, die wir dann auch in die Linie, also in das operative Geschäft auch übergeben. Und ich kann nur sagen, also es gibt keine Blaupause für dieses Thema, was wir bearbeiten. Es gibt auch keine Unternehmen, von denen wir jetzt ganz viel lernen könnten, weil die viel weiter sind. Wir befinden uns eigentlich auch, wenn man das so auf lange Sicht sieht, am Anfang von vielen Themen, sind aber schon weiter als auch manche. Und wir reden auch mit anderen Unternehmen und stellen immer fest, der Austausch tut total gut, weil man voneinander lernt, aber es gibt nicht irgendwas, was wir nehmen und draufstülpen können und sagen, so machen wir das. Also es gibt nicht den einen Plan, der so funktioniert, wo einem gesagt wird, das und das machen und dann läuft das. Das haben wir nicht gesehen und deswegen ist es sehr viel Pionier- und Aufbauarbeit.
Findest du das spannend für dich?
Total. Also das ist das, was mich ehrlich gesagt total begeistert. Also etwas verändern, zum Positiven zu verändern, ist spannend, also mitgestalten zu können auch. Und das, was ich auch spannend finde, ist vor allen Dingen, also ich bringe den Vergleich immer bei, was macht es eigentlich so spannend, Nachhaltigkeit bei Schüko zu machen. Wenn ich mir zum Beispiel einen Turnschuh angucke, dann kann ich einen Turnschuh ja so machen, dass der nachhaltig ist mit Recyclingmaterialien. Ich habe da auch einmal gehabt, total spannend und da steht selber drauf vom Markenartikler, dieser Turnschuh wird die Welt nicht verändern. So, aber er ist ein kleiner Beitrag. Und der Unterschied von Schüko zu diesem Turnschuh, dass auch ein Produkt von uns nicht die Welt verändern wird, aber der Unterschied ist einfach, unsere Produkte beeinflussen Klima. Also wir können mit unseren Produkten, indem wir Fenster und Türen so herstellen, dass sie Energie sparen oder eine gute Durchlüftung haben oder für andere Vorteile im Gebäude einfach sorgen, können wir dafür sorgen, dass andere auch Klimaziele einhalten können. Und das ist so die Besonderheit, sag ich mal, von dem Produkt, was wir dann auch haben. Es ist nicht einfach nur recycelt oder da ist ein Recyclinganteil drin, sondern es geht weit darüber hinaus. Und das macht mir persönlich total Spaß und motiviert mich.
Vielleicht kannst du uns da ja auch noch mal ein bisschen Einblick geben. Welche Hebel habt ihr denn in Summe als Schüko? Also wenn ich mich, sag mal jetzt unabhängig von euch, aber damit beschäftige, denke ich auch immer, ganz entscheidend ist auch, wo Rohstoffe besorgt werden. So, nehmen wir einfach mal so ein Beispiel. Ein Rohstoff ist aus, ne, klassisch inzwischen ja China irgendwie deutlich günstiger, als wenn wir den hier für unsere Produktion erwerben. So, und das heißt, man müsste vielleicht höhere Kosten in Kauf nehmen, obwohl er hier produziert ist und kürzere Wege hat, für, ich sag jetzt mal, Stahl als Beispiel. So, bezieht einen Stahl irgendwie aus Deutschland oder mindestens mal der EU und nicht aus China. So, ist aber mit höheren Kosten verbunden. Als ein Beispiel, Wo sagst du, wo sind eure großen Hebel, was Nachhaltigkeit angeht?
Also du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das ist das Thema Kosten. Wir stellen das Thema Kosten aber nicht an Anfang. Wir stellen das Thema Kosten in die Betrachtung auf jeden Fall an gewissen Punkten, vielleicht manchmal ans Ende, vielleicht auch ein bisschen weiter nach vorne. Es darf nicht immer am Ende stehen. Aber ich sag mal so, Nachhaltigkeit kostet. Alles andere ist Greenwashing. Da wünscht man sich, dass man nachhaltig wird und alle haben eigentlich eine Win-Win-Situation. Das gibt's in manchen Sachen vielleicht, in den meisten aber nicht. Wir haben eine Verantwortung. Also wenn wir uns anschauen, dann haben wir, um da ein bisschen auszuholen, wir haben unseren CO2-Fußabdruck reduziert, schon seit 2011 um 66%. Den Schüco-Fußabdruck, rein unsere Emissionen, die wir direkt dann auch emittieren. Dann haben wir aber ganz klar gesagt, auch unser Kooperationspartner ist der WWF, und wir haben gesagt, wir müssen uns das ganzheitlich betrachten und haben auch eine Verantwortung in den indirekten Emissionen. Das heißt, in der ganzen Vor- und in der ganzen Nachkette. Und das ist das, woran du auch erkennst, wie ambitioniert auch ein Unternehmen dann tatsächlich ist, ob es nur auf sie, das Ganze auf sich bezieht, sondern auch in die Vor- und die Nachkette geht, wohl wissend, dass man da nur begrenzt einflussfähig dann auch ist. Also als Beispiel, wir haben, wenn du 100% unseres gesamten Fußabdrucks inklusive Vor- und Nachkette siehst, dann sind 99% in unserer Vorkette und 1% emittieren wir selber. Daran sieht man, jetzt können wir diesen 1%, können wir sagen, da müssen wir bei uns ja eigentlich nichts verändern. Nein, ganz im Gegenteil, dieser 1%, das ist Veränderung, das ist Transformation, das ist Veränderung, die wir selbst beeinflussen können, das ist ganz wichtig. Und die anderen 99%, die gehen wir an, indem wir mit den Lieferanten und Vorlieferanten, genau das, was du sagst, die ganze Lieferkette, da ist eigentlich der größte Hebel bei uns Aluminium. Aluminium ist im Gegensatz zu Stahl, benötigt viel Strom, Stahl benötigt viel Wärme, also kannst nicht Wasserstoff bei Aluminium nutzen, sondern müsstest reingehen und Strom erneuerbar dort auch einkaufen. Das gibt es am Markt noch nicht so viel, aber die Nachfrage, so wie sie uns auch erreicht von Kunden und wir unsere Denkweise ändern, tut sie es dann in der gesamten Lieferkette. Wenn wir nicht fragen, verändert keiner was. Wenn wir fragen, verändert sich schon mal was. Das passiert nicht von heute auf morgen, das ist ein langer Prozess. Und das tun wir. Also wir gehen in Lieferantendialoge mit unseren direkten Lieferanten und dann aber die auch wieder mit ihren weiteren bis hin zum Ende der Kette. Und das ist aufwendig, das benötigt Zeit und ist gerade bei solchen Themen wie Aluminium oder auch Stahl halt oder Beton, lass es Glas sein, egal welches Material du nimmst, enorm aufwendig in der Umsetzung hin. Da sind Milliardeninvestitionen dran, wenn du eine ganze eine ganze Produktion da umstellen musst, Stahlschmelz oder Aluminium Produktion oder so, das ist nicht einfach zu machen. Das machen wir aber. Also wir gehen dieses Thema an, ohne, sag ich mal, garantieren zu können an der Stelle, dass wir was verändern können, aber wir geben unser Bestes an der Stelle, um es zu tun. Und als Beispiel, wenn du ein Versicherungsunternehmen bist, irgendeins, total egal, dann können die relativ schnell klimaneutral werden, indem sie einfach sagen, wir stellen unsere Bürogebäude, unsere Offices einfach um auf Ökostrom, dann sind die sehr schnell klimaneutral. So, bei uns, die mit in der Bauindustrie sind, die mit Materialien zu tun haben, geht das nicht so einfach. Und den Hebel, den zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen hat, und wir sind da auch zusammen in der Stiftung 2 Grad mit einem großen, die können halt Einfluss nehmen auf Finanzierung, auf Geldflüsse, auf Investitionen in Fonds, in Gebäude, in Immobilien, wie auch immer. Und das wird auch durch den EU Green Deal noch viel stärker forciert werden. Und da muss jeder gucken, wer hat welchen Hebel tatsächlich. Und wir haben einen anderen Hebel, was zu tun, als vielleicht ein Versicherungsunternehmen.
Nicht nur für mich, aber auf jeden Fall auch für mich. Vielleicht kannst du diese Begriffe nochmal so ein bisschen aufschlüsseln. Man redet hier schon so irgendwie ganz normal von klimaneutral. Dann lese ich manchmal was von CO2-neutral. Kannst du das, wenn möglich, kurz und in einfachen Worten mal so abgrenzen?
Jein, weil Es gibt keine Abgrenzung. Es gibt keine klaren Definitionen. Also es wird sich in der Fachwelt noch genau darüber gestritten, was bedeutet das eigentlich? Was ist klimanegativ? Was ist klimapositiv? Klimaneutral? CO2-neutral? Es gibt keine eindeutigen Definitionen. Das macht es in Teilen ein bisschen schwierig. Ich kann das aber gerade, glaube ich, an dem Beispiel, was du genannt hast, ein bisschen erklären. Die Diskussionen gehen aber, also es gibt auch noch andere Argumente. Nur der Unterschied zwischen klimaneutral und CO2-neutral ist, dass CO2 nur ein Klimagas ist. Also Methan zum Beispiel, was von Kühen, Rindern ausgestoßen wird, was einen tausendfach höheren Einfluss auf die Atmosphäre dann auch hat, auf den Treibhausgaseffekt, ist ein weiteres. Es gibt 7 sogenannte Treibhausgase und deswegen sprechen wir nicht immer nur von CO2, sondern von CO2-Äquivalenten. So, das heißt, Methan wird umgerechnet als Äquivalent in CO2. Und das heißt, wenn ein zum Beispiel Landwirtschaft von CO2-Neutralität spricht, ja, okay, toll, schön wäre es, wenn ihr klimaneutral wärt, weil das ein sehr, sehr großer Einflussfaktor ist für Treibhausgase. Das kann eine Art der Diskussion und der Argumentation sein, aber da muss man manchmal hingucken, aber das meinen manche auch gar nicht damit an. Es gibt noch andere Diskussionen da drin. Und das ist wirklich, wir fragen uns das auch oft. Was meint eigentlich wer? Was meint eigentlich welches Unternehmen? Und man muss hinterfragen, also das, was ich ganz häufig tue, ist, sich anzugucken, was ich eben gesagt habe. Guckt ein Unternehmen nur auf die direkten Emissionen und auf die indirekten Emissionen? Und dann die zweite Sache ist, soll das eigentlich mit Kompensation erfolgen? Das heißt, wir machen weiter so wie bisher und dann kaufen wir Zertifikate, CO2-Zertifikate oder ein Mordzertifikat oder irgendwas dazu, womit wir das kompensieren. Das machen wir nicht. Bei uns ist es so, wir müssen reduzieren, damit wir, wirklich runterkommen. Eine einfache nur Kompensation wird nicht funktionieren, weil das macht keinen Sinn. Das muss man am Ende vielleicht noch machen, weil man manche Sachen nicht ausgleichen kann. Ich sage das immer, es ist keine Atomphysik, es ist nicht schwierig an sich, es ist aber unheimlich komplex.
Ja, und dann stelle ich mir irgendwie vor, macht man sich an manchen Stellen, angreifbar ist vielleicht ein hartes Wort, aber weiß ich nicht, wird's euch dann eher übel genommen, wenn ihr noch einen Flieger irgendwo hinnehmt? Also vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber wenn ich da irgendwie manche Themen rund um die Greta Thunberg höre, wo man dann sagt, oh, guck mal, was die macht und guck mal, die ist mit dem Auto gefahren und ach guck, die fliegt auch und die ist nur den Hinweg mit dem Schiff und so. Das heißt, jemand setzt sich sehr, sehr stark ein. Ich will euch jetzt nicht direkt vergleichen, ne, aber das ist ja ein ganz klarer Eindruck und ja auch schon jetzt nachweisbar, was ihr alles für Anstrengungen macht. Allein, dass es deine Rolle und die ganzen Kollegen gibt und was ihr schon erreicht habt. So, fällt euch dann manchmal sowas irgendwie auf die Füße noch?
Also gute Frage an der Stelle. Es ist so, dass sobald ich mich moralisch erhebe, werde ich auch moralisch gemessen. Und das ist halt, eine Greta Thunberg muss sich daran messen lassen, genauso wie auch die Grünen als Partei zum Beispiel sich daran messen lassen müssen. Denen wird wahrscheinlich weniger verziehen, was solche Sachen angeht, als dann vielleicht eine andere Partei. Das hat aber was mit dem teilweise auch, ist nicht überhaupt nicht mehr so stark, aber teilweise mit dem moralischen Zeigefinger zu tun. Mit dem arbeiten wir überhaupt nicht, sondern wir sagen ganz klar, jeder Schritt, egal wer ihn tut, ist ein richtiger Schritt. Erstmal, also man muss anfangen, man muss etwas tun und man wird am Anfang überhaupt nicht alles richtig machen und wir sind weit davon entfernt, alles richtig zu machen. Also das würde ich niemals sagen, weil es immer noch was besser zu machen gibt, gerade an der Stelle. Und ich kann das auch, ich breche das mal auf ein Beispiel von mir runter im Endeffekt. Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier seit 20, 25 Jahren und gehe aber nicht los und versuche anderen zu erklären, Achtung, werd auch Vegetarier. Alles, was ich sage, ist, ich kann das nicht essen, was gestern noch gelebt hat an der Stelle. Bin aber überhaupt nicht stringent, richtig, weil eigentlich bin ich Peskotarier, ich esse nämlich Fisch. Und wenn man sich dann neulich noch die Netflix-Doku Sea Piracy anguckt, dann muss man eigentlich sagen, ey, Fisch geht gar nicht mehr und so weiter. Ich habe das auch probiert. Das bedeutet, ich mache ganz bestimmt nicht alles richtig. Ich fahre auch Auto. Und ganz ehrlich, ich fahre auch gerne Auto. Ich fahre manchmal auch gerne schnell Auto, wenn es erlaubt ist. Aber noch viel lieber mittlerweile fahre ich Fahrrad. Und das hat was damit zu tun, dass meine, also das ist so ein bisschen mit meinen hat mit meinen Kollegen zu tun, mit dem Team, in dem ich arbeite. Ich bin zu Schüko immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Hat für mich gepasst. Und ich muss heute über mich selber auch ein bisschen lachen. Schüko hat das Jobrad eingeführt und dann kann man ja Fahrrad so ein bisschen finanzieren. Und dann habe ich mir irgendwann, das ist schon ein bisschen länger her, ich glaube 5, 6 Jahre, und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja, E-Bike, dann fahre ich mit dem E-Bike zu Schüko. Ich habe mir das nie geholt, habe aber immer gesagt, ja, ich brauche das E-Bike. Ne? So. Dann habe ich mit meinen Kollegen, saß ich zusammen, die ausschließlich mit dem Fahrrad fahren, auch bei Wind und Wetter. Und ich habe dann gesagt, komm, ich probiere das einfach aus, hole das Fahrrad unten aus dem Keller und bin mit dem Fahrrad zu Schüko gefahren. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich über mich selber amüsiert, wie meine Denke. Das hat 15 Minuten, 20 Minuten gedauert. Ich fahre heute viel regelmäßiger mit dem Fahrrad zur Arbeit. Darüber nachzudenken, mit dem E-Bike dahin zu fahren, ist totaler Schwachsinn, totaler Blödsinn gewesen, ehrlich gesagt. Man muss es einfach machen. Man muss seine eigenen, Verhaltensgewohnheiten vielleicht einfach mal ändern, hinterfragen, wo man Anstoß von anderen Menschen auch kriegt. Und heute fahre ich regelmäßig mit dem Fahrrad, nicht bei Wind und Wetter. Wenn es regnet, fahre ich mit der Bahn. Also das ist so, zu dem Thema, macht man eigentlich alles richtig? Nee, eigentlich müsste es auch bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad fahren, aber ich finde es halt gut, wenn jeder vielleicht erstmal bei sich anfängt, einen kleinen Schritt macht, jedes Unternehmen bei sich anfängt, guckt, was ist mein Beitrag, was kann ich verändern? Und ich glaube, dann ist schon viel getan.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist klingt nach einem sehr sinnvollen Ansatz für mich, weil ich meine, wenn man will, würde man mit Sicherheit noch irgendwas finden. Ich meine, das könnte ja so weit gehen, dass man das Essensangebot in der Kantine beziehungsweise Betriebsrestaurant hinterfragt und. So, das will ich jetzt alles gar nicht machen, sondern ich will es eher wertschätzen, was ihr schon alles tut und deinen Ansatz dabei, nicht den Moralapostel zu spielen, jetzt in meinen Worten, klingt sehr sinnvoll.
Wir gehen oder alle Mitarbeiter, man geht zu Schüko und man findet überall was, was man noch verändern kann. Und das tun wir dann auch, das verändern wir. Also das wird angesprochen, aufgenommen, umgesetzt, was du gerade sagtest, auch selbst in der Kantine, diese Themen werden angegangen und da gibt's in der Tat noch viel zu tun, aber das ist auch das, was du am Eingangs fragtest. Was ist deine Motivation? Genau das macht mir Spaß. Also diese Sachen zu sehen und vielleicht auch zu verändern und sie zur Normalität zu machen.
Okay. Ja, vielleicht bringt uns das auch schon zu meiner letzten Frage. Du hast gerade, aus meiner Sicht, hast schon sehr viel in die Richtung auch beantwortet. Vielleicht magst und kannst du es ja noch ergänzen. Wenn jetzt andere Unternehmen am Anfang so einer Initiative stehen oder vielleicht jetzt auch gerade nach der Podcast-Folge vielleicht einen Impuls in die Richtung gerade bekommen haben. Was würdest du sagen, was sind so gute erste Schritte, auch wenn es natürlich immer spezifisch fürs Unternehmen nochmal zu sehen ist, aber gibt es so ein paar allgemeine Tipps, die du mitgeben kannst?
Definitiv. Also das Erste, die drei wichtigsten Sachen, und ich habe es eben schon gesagt, Anfang. Also das ist so, da führt gar kein Weg dran vorbei. Das, was dann kommt, ist aus meiner Sicht Datenanalyse und Daten aufnehmen, um zu schauen, wo kommt was her. Was ich ja gesagt habe, wie es bei uns aufgeteilt ist im Endeffekt, das bedeutet, dass ich hinterher auch eine andere Strategie fahren muss, als es ein anderes Unternehmen machen muss. Wenn ich diese Daten nicht habe, nicht qualitativ hochwertig sind, dann habe ich ein Problem. Und dass wir überhaupt unsere gesamten Fußabdruck inklusive Vor- und Nachkette haben, ist ein Riesenerfolg. Den kriegen andere Unternehmen erstmal gar nicht zusammen. Da muss man zusehen, das basiert manchmal auf Sekundärdaten, auf Schätzungen, auf Hochrechnungen. Und das, was wir versuchen, ist, immer genauere Daten zu bekommen, Primärdaten zu erheben, mit unseren direkten Lieferanten zu sprechen, wie hoch ist der CO2-Fußabdruck von Aluminium, kriegen wir den bei euch noch runter und so weiter. Das heißt, Daten sind da die Grundlage aus meiner Sicht. Und dann gibt es eigentlich drei große Stellhebel, beziehungsweise zwei, an die jedes Unternehmen sofort auch drangehen kann. Das ist Strom und Wärme, das meinte ich erst mit zweien zusammengefasst, also Energie. Umstellen auf Ökostrom ist ein ganz, ganz großer Hebel. Und das dritte ist auch Mobilität sich anzuschauen und zu schauen, wie sind wir eigentlich unterwegs? Fliegen wir eigentlich? Fliegen wir von Münster nach Dortmund? Oder kann man das vielleicht auch irgendwie anders machen? Wie sind wir eigentlich mit Autos unterwegs? Anschauen, gucken, was zu welchem Unternehmen dann auch passt und vielleicht auch Fortschritte dann an der Stelle erzielen und vielleicht auch Vorreiter an der einen oder anderen Stelle sein, vielleicht auch ein Dienstfahrrad einführen. Macht bei uns im Außendienst, wenn man deutschlandweit unterwegs ist, relativ wenig Sinn, aber manche Sachen sollte man schon hinterfragen.
Cool. Du, damit sind wir auf der absoluten Zielgeraden. Wir kommen zu meinen drei klassischen Abschlussfragen. So, wenn du die eine oder andere Folge bis zum Ende gehört hast, dann auch da jetzt wahrscheinlich wenig Überraschungen. Es geht natürlich hier nochmal um unsere schöne Stadt Bielefeld. Was ist dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé?
Da ich absoluter Frühstücksliebhaber und Frühstücksmensch bin, gibt es für mich im Moment nichts Besseres als das Lokma in der Ahnstraße, was einfach mal ein bisschen also türkisch-orientalisch dann noch ist, was mal was anderes ist als das typische Frühstückscafé, was man sonst kennt. Also das ist eine richtige Bereicherung, auch hier im Viertel, wo ich wohne, fußläufig total gut zu erreichen, finde ich richtig klasse.
Ja, war ich auch schon, aber tatsächlich noch nicht zum Frühstück mitnehmen.
Die haben ja nur, alles ausgerichtet auf früh, die haben abends, glaube ich, gar nicht lange geöffnet. Das finde ich das Spannende daran. Und es ist auch sehr viel los immer. Also von daher, ich kann es nur empfehlen.
Sehr gut. Hatten wir auch noch nicht hier im Podcast. Was ist dein Lieblingsort in Bielefeld, wenn es sich davon unterscheidet?
Da ich hier im Bielefelder Westen wohne und mein ganzes Umfeld hier eigentlich ist, ist es, glaube ich, wenig erstaunlich. Der Siggi, also Siegfriedplatz, das ist hier ein Kiez. Also das ist einfach, man trifft Leute, die Kinder treffen, sage ich mal, ihre Freunde und Freundinnen dort auch. Man, egal was da auch los ist, veranstaltet wird, irgendwie trifft man immer Menschen. Und das finde ich schön, gerade wenn gutes Wetter dann auch ist. Von daher ist Siggi absoluter Lieblingsort, wo ich gerne auch oder wo wir als Familie auch gerne hingehen.
Und last but not least, wenn du nicht auf dem Siggi bist, wo ist so euer Ausflugsziel? Wo seid ihr am Wochenende vielleicht gerne mal?
Ja, da kann ich anschließen an die Eingangsfrage. Ich schwimme total gerne, mache das auch gerne mit den Kindern. Und da ist, wenn es dann geöffnet ist, das Ishara eigentlich der Ort, an dem ich total gerne bin. Wie gesagt, Schwimmen macht einfach Spaß. Ich hoffe, dass es bald auch wieder öffnet. Können auch andere Hallenbäder sein, gerade bei schlechtem Wetter oder Freibäder. Das ist für mich eigentlich so Entspannung pur.
Top. Vielen Dank,
Henning. Sehr gerne.
Fürs Gespräch. Hat echt richtig viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, so ging es dir als Hörer auch und auch dir, Henning, ging es hoffentlich auch so.
Ja, immer. Ich lerne durch jedes Gespräch und das war auch wieder spannend, weil die Fragen, die du stellst, das sind Fragen, die begegnen einem sehr, sehr häufig und die stellen wir teilweise genauso. Also von daher vielen Dank auch an der Stelle.
Sehr schön. Ja, vielleicht konnten wir damit ja die ein oder andere Frage der Bürgerinnen und Bürger aus Bielefeld vielleicht auch schon mal beantworten. Wir packen das vielleicht als letzten Tipp für dich als Hörer. Wir packen relevante Links zum Thema Nachhaltigkeit bei Schüco auch nochmal in die Shownotes. Das heißt, wenn du da noch ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann klick einfach da drauf. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dankeschön.